die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, ich unterrichte schon viele Jahre an der Grundschule bei Münster Evangelische Religion. Seit 3 Wochen ist der Schulalltag nach den großen Sommerferien wieder eingekehrt. Inzwischen haben sich die Neuen, die Erstklässler, eingelebt und auch wir Lehrer kennen die Schüler unserer neuen Klassen. Die Namensschilder auf den Tischen sind weggepackt und wenn man wirklich mal einen Namen nicht weiß, dann guckt man verstohlen auf das Buch oder auf das Heft, wo es draufsteht, damit man dieses Kind auch richtig ansprechen kann. Jeder Name hat ein Gesicht. Der Name legitimiert die Person. Wir leben in einem Computerzeitalter, wo die von uns genutzte Technik ebenso nach Legitimation fragt. Die Älteren unter uns werden jetzt vielleicht sagen, davon weiß ich nichts und davon verstehe ich nichts. Und die Jungen werden mit den Köpfen nicken und meine Worte bestätigen. Handys, so wie dieses hier, gibt es in verschiedenen Ausführungen, aber alles ist an diesen Handys gleich. Wenn man das anschaltet, dann braucht man einen Code. Einen PIN-Code, der nämlich damit deutlich macht, dass ich der Eigentümer dieses Handys bin. Ich tippe dann 4 Zahlen ein und dann schaltet es sich frei und ich kann telefonieren. Haben wir uns eigentlich schon mal gefragt, was dieser PIN-Code eigentlich heißt? Er heißt personale Identifikationsnummer. Warum wird in der Medienindustrie nicht einfach Geheimnummer gesagt? Ich glaube, das hat eine Absicht. Personale Identität, das klingt eigentlich besser. Und die brauchst du, um so ein Handy zu bedienen, auch um eine E-Mail zu schreiben, auch um eine Scheckkarte in die Bank einzustecken, um Geld zu bekommen. Du brauchst diese bestimmte Geheimnummer, um über das Internet Geldüberweisungen zu machen. Wer auf die Frage, wie ist denn deine E-Mail, antwortet, sowas habe ich nicht, der wird erstmal mitleidig angeguckt oder der ist out, so sagen die Jugendlichen. Identität oder gar personale Identität, was bedeutet das eigentlich? Der Apostel Paulus hat dazu einen ganz grundsätzlichen Beitrag gegeben, wie wir ihn eben schon als Lesung gehört haben. Ein schwieriger Text. Da geht es um Gesetz, um Jesus, dass wir dem Gesetz gestorben sind. Ich möchte 2 Sätze daraus aufgreifen. Da heißt es, ich bin durchs Gesetz dem Gesetz gestorben, damit ich in Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Bei Luther heißt es, ich lebe, doch nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und der sich selbst für mich dahingegeben hat. Das sind schwere Worte, die der Paulus da an uns richtet. Aber hier geht es um Identität. Nicht ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Identität bedeutet, ich bin ich und niemand ist anders so, wie ich bin. Niemand ist so, wie ich bin. Niemand anders wird sich melden, wenn ich den Namen aufrufe, meinen eigenen Namen, dann kann nur ich mich melden. Identität hat auch was mit Abgrenzung zu tun. Die Franken regen sich auf, wenn sie von den Fremden als Bayern bezeichnet werden. Die Sachsen legen Wert darauf, dass sie nicht mit denen aus Thüringen verwechselt werden. Heute eine denkwürdige Wahl. Die Wolfenhäuser sind anders als die Gnadentaler. Es gibt unzählige Beispiele dafür. Sich abgrenzen, das gehört auch zur Identität. Klar, wer gehört zur Familie und wer nicht? Wer gehört zur Gemeinde und wer nicht? Wer ist bei den Konfis und wer nicht? Als Paulus seinen Brief an die Galater schreibt, geschah genau diese Abgrenzung unter den Christen, die dem Judentum angehörten und den Christen, die aus anderen Religionen, also Heidenchristen, waren. Paulus hatte gehört, dass einige Judenchristen die Gemeinschaft mit den Heidenchristen meiden, ablehnen, weil natürlich die Heidenchristen nichts vom jüdischen Geboten wissen und auch nicht danach leben. Paulus will diesen Streit lösen und deshalb sagt er, die bisherige religiöse Identität ist aufgehoben. Und er beschreibt das neue Ich-Sein so. Er sagt, es gibt nicht mehr Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave oder freier Mensch, hier ist nicht Frau oder Mann, denn wir alle sind eins in Christus. Ich lebe nicht mehr nur mein Leben, sondern ich lebe das Leben, das Christus mir gegeben hat. Und Christus lebt in mir. Wie kann ich diesen Satz verstehen? Kann Christus meine personale Identität sein oder ein Teil davon? Identität wird durch Sprache gebildet. Ein einfaches Beispiel. Wer aus dem Computerzeitalter, und da leben wir drinnen, da können wir nicht sagen, wir sind davon draußen. Wer noch nie das Wort User gehört hat oder DSL oder online, der kann nicht mitreden. Identität kann ein Mensch nur zeigen, wenn er davon reden kann. Wenn ein Mensch seine Vorlieben, seine Abneigungen beschreiben kann, seine Vergangenheit, seine Hoffnungen für die Zukunft. Wenn ein Mensch sagen kann, das sind meine Verwandten, das sind meine Freunde und das sind meine Gegner. Ich glaube, unsere christliche Identität ist viel zu oft undeutlich, nicht gesehen. Keiner sieht uns an, dass wir Christen sind. Wir müssen darüber reden. In Gesprächen mit Trauernden sitze ich oft mit den Angehörigen an einem Tisch und lasse mir erzählen, wie diese Person war, die da gestorben ist. Ich erfahre etwas über den Lebenslauf, über besondere Einschnitte, die es in diesem Leben gab, über Höhepunkte und Tiefen. Und ich versuche zu erfahren, was diesem Menschen wichtig war. Und dann bitte ich manchmal, erzählen Sie mir doch bitte auch etwas über die Beziehung zur Kirche des Verstorbenen. Kurzes Schweigen. Und dann sagen die Angehörigen, ja, er war nicht eigentlich ein Kirchgänger. Nein, da wurde nicht drüber gesprochen bei uns. Da können wir Ihnen nichts sagen. Und dann folgt Schweigen. Religiöse Identität. Gibt es das wirklich nicht und kann man da nichts zu sagen? Wir kennen doch alle die Fragen und die haben wir auch. Entschuldigung, ich bin nicht gewohnt, mit Mikro zu sprechen. Ich kann das viel besser ohne. Wir haben doch Fragen, was kommt nach dem Tod? Was bedeutet Weihnachten und Ostern? Ist Gott gerecht? Macht es Sinn, Gottesdienste zu besuchen? Oder braucht es eigentlich noch die Kirche? Was da in der Bibel steht, ist das aktuell? Helfen uns die 10 Gebote? Ich habe meine 9 Konfis gefragt und habe ihnen gesagt, stellt 3 Fragen, die ihr habt, für den Konfi-Unterricht. Und die haben sie geschrieben. Und bei manchen muss ich wirklich mal nachdenken, was ich darauf antworten kann. Sie haben Fragen und die stellen sie. Und sie brauchen Antworten. Stellen wir diese Fragen nach Leben und Tod, nach Freude und Leid, nach unseren Ängsten, nach unserem Trost, wo finden wir den? Stellen wir die laut oder nur daheim im Kämmerlein? Bei Umfragen unter Jugendlichen wurden die Antworten zu solchen Fragen nach Konfessionen verglichen. Jugendliche und junge Erwachsene wurden gefragt, ob der folgende Satz zutrifft. Ich sehe mich als gläubigen Menschen. Das Ergebnis unter islamischen Jugendlichen sagten 66% Ja. Unter katholischen 22%. Unter evangelischen 13%. Ich sehe mich als gläubigen Menschen. Zweite Frage, glaubst du, dass es einen Gott gibt, der persönlich für dich da ist? Wieder die islamischen Jugendlichen ganz weit vorne, 72%. Bei den katholischen 56%. Bei den evangelischen 45%. Die evangelischen hatten fast überall die geringste Zahl an positiven Glaubensüberzeugungen. Dieses Ergebnis hat mich besorgt gemacht. Liebe Gemeinde, ich denke, wir müssen darüber reden, über unsere christlichen Inhalte. Nicht nur in der Kirche, sondern auch mit unserer Familie, mit Verwandten, mit Freunden. Und wir müssen diese entscheidenden Fragen stellen. Was glaubst du? Gibt es einen Gott? Ist Jesus Christus wirklich gestorben und wieder auferstanden? Wo ist Gott, wenn ich so viel Leid erlebe? Ich finde, diese Fragen müssen wir stellen. Und diese Fragen gehören zu meiner persönlichen Identität. Sie sind Teil meiner Person. Wenn ich wirklich sage, der Glauben ist mir wichtig. Was ich aber auch finde, ist, dass was Paulus uns schreibt, ist sehr entlastet. Denn Jesus Christus hat schon längst alles Entscheidende geleistet. Was ich jetzt lebe, das lebe ich im Glauben an den Gottessohn, der mich geliebt hat und der sich hingegeben hat für mich am Kreuz, der gestorben ist und wieder auferstanden ist. Jesus Christus hat die entscheidenden Dinge schon gerichtet. Ich muss es nur glauben, ich muss es annehmen und ich muss spüren, dass es für mich gilt. Am Schluss möchte ich noch einmal zu meinen Gedanken am Anfang zurückkehren. Um ein Handy zu bedienen, ist ein PIN wichtig. Kennen Sie das auch, dass Sie manchmal vorm Geldautomaten stehen und nicht wissen, wie er heißt? Mir geht das besonders im Ausland so, wo ich also nicht mehr nachgucken kann irgendwo. Mein Mann steht neben mir und ist ungeduldig. Neulich könnte ich herzlich über eine Karikatur lachen, die diesen peinlichen Moment PIN vergessen in einen ganz anderen Zusammenhang bringt. Vielleicht kennen Sie auch manche Himmelstor-Witze. Ein Mensch kommt zum Himmelstor. Petrus erscheint und entscheidet, ob die Person in den Himmel eingelassen werden kann oder nicht. Da steht nun dieser verunsicherte Mensch auf einer Wolke vor dem griesgrämigen Türsteher Petrus. Und der verkündet sehr entschieden: Tut mir leid, wenn Sie Ihre PIN-Geheimzahl vergessen haben, dann kann ich Sie nicht reinlassen. Liebe Gemeinde, wir Christen, wir haben doch auch einen PIN. Das sind keine 4 Nummern, aber das sind 4 Buchstaben. Da drüber, da steht INRI, INRI. Und das heißt, und das müssen wir unseren Jugendlichen beibringen: Jesus Christus, Jesus von Nazareth, Gottes Sohn, unser Retter. Das sind lateinische Buchstaben, aber das ist das kleinste Glaubensbekenntnis, das wir brauchen. Jesus Christus, Gottes Sohn, unser Retter. Jesus von Nazareth, Rex Judorum, König der Juden, so heißt es genau. Und das ist unsere persönliche Geheimnummer, unser PIN. INRI, 4 Buchstaben. Wir stehen unter Jesu Kreuz als Gottes geliebte Kinder. INRI öffnet uns das Paradies und den Himmel. Es schließt, und das nicht nur sonntags, sondern dort auch, wo wir leben, im Alltag, alle Tage. Wir glauben daran, dass Gott zu uns steht, wie ein guter Vater und wie eine liebende Mutter. Wir glauben daran, dass Jesus Christus, Gottes Sohn, uns ist und uns mit seinem Leben Gottes Liebe gezeigt hat. Warum erzählen wir nicht davon, von dieser wunderbaren Botschaft, von dem, was uns stark macht, was uns befähigt, was uns Zuversicht gibt? Und wir sind nicht nur hier in unserem kleinen, begrenzten Raum, sondern die Welt ist offen. Und wie Sie wissen, gibt es in unserem Dekanat eine Ghana-Partnerschaft. Und da arbeite ich mit und da treffe ich die Christen in Afrika. Und heute Morgen hat mir ein Pfarrer aus Afrika geschrieben, das möchte ich Ihnen kurz vorlesen. Er schreibt natürlich auf Englisch, und zwar den Text für diesen Monat September. Es ist heute der 1. September und dann schreibt er mir immer. Und er schreibt eine Stelle aus dem Johannesevangelium, aus dem Kapitel 6, Vers 66 und 67. Von dieser Zeit, ich habe es übersetzt, es ist Englisch. Ich kann es Ihnen auch Englisch vorlesen, aber ich habe es übersetzt heute Morgen. Von dieser Zeit an gingen viele seiner Jünger weg und gingen nicht mehr mit ihm. Von diesem Zeitpunkt an gingen viele seiner Jünger weg und gingen nicht mehr mit ihm. Wie ich das gelesen habe, habe ich mich erinnert, dass ich darüber mal bei einer Konfirmation gepredigt habe. Da hatte ich so viele schwierige Jugendliche. Und da habe ich sie gefragt: Was hat das Jahr mit euch gemacht? Geht ihr weg oder bleibt ihr da? Referent Ernest Odam Azar schreibt weiter: Gesegnete, was wird dich überhaupt dazu bringen, Jesus Christus nachzufolgen? Krankheit, Trübsal, Verfolgung, Tod, Reichtum, Armut, billige falsche Botschaft oder die harte Wahrheit? Was ist deine Motivation, Jesus Christus nachzufolgen? Das Missverständnis der Lehren Jesu und die mangelnde Demut der Anhänger, den Meister um eine Erklärung zu bitten, führen dazu, dass sich viele von uns umdrehen. Stimmen wir mit ihnen Stimmen wir inmitten der zahlreichen Herausforderungen des Lebens mit der Aussage von Simon Petrus überein, dem Apostel, der sagt: Herr, wo sollen wir denn hingehen? Du hast das Wort des ewigen Lebens. Du bist der Sohn Gottes. Ich möchte Sie, er schreibt ja, you, I will remember you, in diesem Monat daran erinnern, was September bedeutet. Und er schreibt die englischen Worte, S wie Soter, das heißt Retter. Ich lese aber jetzt die Deutschen. Ich weiß nicht, ob Sie alle so gut Englisch können. Er schreibt, September bedeutet Retter der Welt, ewiger König, Prinz des Friedens, Lehrer par excellence, ewiger Lebensspender, Meister über die Stürme, Brot des Lebens, Erhabener vor Gott. Gott segne dich reichlich. Genieße diesen Monat und fühle dich getragen von unserem Gott. Liebe Gemeinde, wir wollen mit Jesus gehen, denn wir haben Jesus in uns. Lassen wir es auch andere spüren. Geben wir es weiter. Erzählen wir davon, was uns trägt, was uns hält, was uns tröstet. Das ist religiöse, personale Identität. Amen. Der Friede Gottes, so viel höher als unsere eigene Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.